Mentoring im Ohr, der Podcast aus Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen beim Mentoring-Podcast aus Mecklenburg-Vorpommern. Der Podcast wird produziert von der Fachstelle Mentoring MV, die bei der Gleichstellungsbeauftragten der Universität Greifswald angesiedelt ist. Die Fachstelle berät, begleitet und vernetzt Mentoring-Akteurinnen im ganzen Bundesland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mentoring im Ohr, der Podcast aus MV. Heute zum 8. März, dem Internationalen Frauentag. Dieser steht dieses Jahr unter dem Hashtag Break the Bias. Es geht um geschlechtsspezifische Voreingenommenheit, Vorurteile zu brechen und der Wunsch nach einer gerechten Welt. Eine Welt frei von Vorurteilen, Stereotypen und Diskriminierung. Eine Welt, die vielfältig ist, gerecht und inklusive. Und eine Welt, in der Unterschiede geschätzt und gefeiert werden. Darunter steht der Frauentag dieses Jahr. Heute zu Gast sind drei klasse Frauen aus Wirtschaftsbetrieben in MV. Darüber freue ich mich sehr. Auch Peggy Hildebrand ist dabei. Sie ist Landeskoordinatorin bei Aufstieg im Unternehmen, einem Mentoring-Programm, das in ganz MV agiert. Und sie ist auch verantwortlich für die Kampagne Klasse Frauen in MV. Angela Hoppe von der Fachstelle Mentoring und ich werden heute durch das Gespräch führen und wir wollen erstmal etwas über die Kampagne Klasse Frauen erfahren.
Meine langjährige Kollegin, Mentoring-Kollegin in Mecklenburg-Vorpommern, Peggy Hildebrand. Peggy, vielleicht kannst du uns zunächst erzählen, wie ist diese Idee entstanden und wie hast du diese Klasse Frauen aufgespürt?
Ja, vielen Dank. Ich freue mich hier heute in dieser Runde unsere Kampagne vorstellen zu dürfen. In der letzten Legislaturperiode haben sich die Koalitionspartner in dem Koalitionsvertrag diese besondere Bedeutung der Gleichstellung von Frauen und Männern darin hervorgehoben und diese vor allem mit geeigneten Maßnahmen zu stärken und voranzutreiben. Und man war sich darüber einig, das ist ja auch unser Ziel im Mentoring-Programm, den Anteil von Frauen in Leitungs- und Führungspositionen deutlich zu erhöhen. Und deshalb gab es die Idee, gemeinsam mit der Wirtschaft eine landesweite Kampagne Frauen in Führungspositionen ins Leben zu rufen. Ich habe am Anfang natürlich in meinem eigenen Mentoring-Netzwerk geschaut, mit wem können wir diese Kampagne starten. Wir hatten das Glück, dass 2019 erstmalig die Frau des Jahres ausgelobt wurde mit Frau Löning. Insofern war das natürlich für uns auch ein guter Einstieg, in die Kampagne zu starten. Mittlerweile ist es so, und das ist eben das Schöne, dass andere Frauen mir Frauen empfehlen. Und das ist natürlich nochmal so eine Besonderheit, wenn ich dann zu den Frauen gehe und sage, es gibt diese Kampagne, hättet ihr Lust dabei zu sein? Und übrigens, ne, sie wurden auch empfohlen von dem und demjenigen. Ne? Frau Timmermann wurde mir vorgeschlagen, ne, in ihrer Position mit Geschäftsführerin in 9 Unternehmen,
in sechs.
Ne? Das ist schon, da gehört schon etwas dazu, da sagen wir schon, klasse Frau.
Man findet diese Klasse Frauen auf einer Webseite in Porträts vorgestellt mit ausführlichen Interviews, die du da ganz ansprechend aufbereitet hast.
Ja, wir haben uns in der Entstehung der Kampagne dazu verständigt, wie wollen wir diese Kampagne, wie wollen wir überhaupt in Mecklenburg-Vorpommern die Frauen sichtbar machen. Und aufgrund dessen, dass uns auch unsere Mentees immer wieder sagen, wir benötigen Vorbilder, wir brauchen auch, um in Führungspositionen zu kommen oder beziehungsweise diese Funktion auszugleiten, auch mal Möglichkeiten, uns mal andere mit anderen Führungsfrauen auszutauschen, andere Frauen zu erleben mit ihren Erwerbsbiografien und wie sie ihre Karriere letztendlich gestaltet haben. Und da kam die Idee zu sagen, okay, wir beginnen mit so einer Homepage und auf der Webseite werden wir dann die Frauen vorstellen. Und das andere, der zweite Schritt ist, dass wir natürlich wollen, dass die Frauen sich untereinander vernetzen, aber dass andere Frauen darauf aufmerksam werden und auch gerne mit diesen Frauen ins Gespräch kommen wollen. Wir schaffen dafür Plattformen, wir laden die Frauen zu unseren Never Lunch Alone Formate ein.
Und wir haben ja das Glück, wir müssen nicht auf die Homepage gucken, sondern wir haben ja drei klasse Frauen heute hier. Und deshalb möchte ich Sie jetzt als nächstes bitten, dass Sie sich vorstellen. Wer sind Sie? Welche Führungsverantwortung übernehmen Sie? Vielleicht darf ich Sie als erstes bitten, Silvia Kohlmann.
Ja, hallo, ich bin Silvia Kohlmann, bin Geschäftsführerin der Envitech Pro GmbH und Geschäftsstellenleiterin des Umwelttechnologienetzwerkes NWMV und ehrenamtlich bin ich auch Wirtschaftsbotschafterin von Mecklenburg-Vorpommern und Präsidiumsmitglied im Unternehmerverband hier in Rostock-Mittleres Mecklenburg. Schwerpunktmäßig entwickle ich Projekte im Bereich Umwelttechnologien im Ausland, das heißt schwerpunktmäßig in Lateinamerika im Bereich Kreislaufwirtschaft und erneuerbare Energien.
Danke. Christina Timmermann.
Ja, hallo. Also ich bin Christina Timmermann. Ich bin seit 2017 die Geschäftsführerin vom Kinderzentrum Mecklenburg und von den 5 Tochterunternehmen. Das hört sich gewaltig an, Geschäftsführer von 6 Unternehmen. Das liegt aber an unserem Firmenverbund, wo ich überall eben auch mit Geschäftsführern bin. In 3 der 5 Tochterunternehmen gibt es noch eine weitere Geschäftsführerin oder einen weiteren Geschäftsführer. In 2 der 5 Tochterunternehmen bin ich aber auch alleinige Geschäftsführerin. Das sind noch zarte Pflänzchen, die entwickeln sich gerade, sodass das auch alles gut leistbar ist. Und vor allem habe ich sehr, sehr gute Leitungskräfte, Führungskräfte, von so her funktioniert das auch alles ganz gut. Ich bin Diplom-Wirtschaftsjuristin und Diplom-Betriebswirtschaftlerin, Diplom-Kauffrau. Ja, und war davor einmal 6,5 Jahre hauptamtlicher Vorstand vom Verein Das Boot in Wismar, also schon immer Sozialwirtschaft. Und davor, so direkt nach dem ersten Studium, war ich schon mal 10 Jahre im Kinderzentrum Mecklenburg tätig, sodass ich so ein bisschen zurückgekehrt bin und schon ganz viel von den Strukturen wusste und auch selbst mit aufgebaut hatte.
Ja, hallo, mein Name ist Marion Hoppmann-Wolthuis. Ich komme aus den Niederlanden, wie man vielleicht hört. 44 Jahre alt, bin Mutter von 4 Kindern. Das ist eigentlich mein größeres Unternehmen. Und ich bin Geschäftsführerin von Hotels Los Basthorst, östlich von Schwerin. Das ist ein Hotel mit um die 90 Zimmer und insgesamt 60 Mitarbeiter und auch noch viele Aushilfen dazu. Ja, bin seit 2003 da Geschäftsführerin und führe das Hotel mit Liebe und Leidenschaft.
Mhm. Danke. Danke für diese erste Vorstellung. Was hat denn dazu beigetragen, dass Sie heute diese Führungsposition wahrnehmen? Also Sie sind ja damit auch ein Vorbild. Sie übernehmen alle sehr viel Verantwortung, was wir schon in Ihrer kurzen Vorstellung gehört haben. Ja, was haben Sie rückblickend beruflich richtig gemacht?
Ja, ich wurde als kleines Mädchen, so wenn ich 6 Jahre alt war, habe ich mal in so einem Freundebuch geschrieben, dass ich gern entweder Krankenschwester sein möchte oder werden möchte oder Hotelmanagerin. Was wollte ich gerade so schreiben? Naja, ich habe mich auch für die Hotellerie entschieden und das habe ich als Ziel gehabt und habe auch mein Studium danach gemacht, immer in der Gastronomie gearbeitet, auch als Nebenjob. Seit meinem 14. Lebensjahr und das hat sich immer wieder bestätigt, dass das meine Erfüllung ist und auch, wie gesagt, meine Leidenschaft. Und da war ich 25 Jahre alt und dann kam es auf den Weg, dass andere mit mir zusammen das Hotel übernehmen wollten in Schloss Basthorst. Und dann habe ich gedacht, wenn das jetzt auf meinen Weg kommt, dann muss ich das wahrscheinlich machen. Und da war ich wirklich nur sehr jung, frisch vom Studium. Und dann dachte ich auch, ich weiß alles, weil ich habe ja studiert, also kann ich das machen. Und ich glaube, vielleicht braucht man auch ab und zu mal ein bisschen diese Naivität, weil ich wusste natürlich längst nicht alles, aber das erfährt man dann auch durch die Jahre. Und ich glaube, wenn man seinen Zielen folgt oder seine Wünsche und Träume, das hört sich immer so sehr idealistisch an, aber alles, was auf den Weg kommt, das nimmt man dann auch mit. Man lernt Leute kennen, man wird selbst immer erfahrungsreicher und das nimmt man alles mit, um weiterzukommen.
Ja, genau. Also das würde ich auch so bestätigen. Ich glaube, im Grunde ist es, ich habe eben auch drüber nachgedacht in Vorbereitung auf diese Runde, ist es wirklich die Chancen zu ergreifen, mutig Chancen erkennen und mutig Chancen ergreifen und dann lernen im Tun, ne? Indem man erstmal dabei ist. Genau. Und nach dem Studium weiß man erstmal gar nichts. Das müssen, glaube ich, alle lernen. Ein bisschen wie beim Autofahren, dass wirklich die Praxis kommt einfach beim Fahren dann nachher und so ist es dann auch. Genau, und sich immer wieder selber auch hinterfragen und prüfen, wie es gerade läuft, das ist, glaube ich, so das A und O des Ganzen.
Ich würde vielleicht einmal korrigieren, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das richtig gemacht haben, weil Menschen, die vielleicht im Angestelltenverhältnis oder so sind, haben ja auch alles richtig gemacht. Von daher würde ich jetzt erstmal keine Bewertung geben, sondern sagen, wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen, was man liebt und erkennt, wo Mann bzw. Frau gut darin ist, dann glaube ich, hat man auch Erfolg im Leben. Und ich hatte im Studium schon, ich bin Diplomkauffrau, bin in Rostock und in Spanien, in Valencia studiert, schon viel dieses internationale Geschäft und die internationale Beziehung und Zusammenarbeit interessiert. Auch wenn ich hier in Rostock geboren bin und eine typische Mecklenburgerin bin, hat mich aber trotzdem die weite Welt interessiert. Von daher habe ich mich vor, ich glaube, was ist das jetzt, 6 Jahren selbstständig gemacht. Das war jetzt auch nicht irgendwie, dass ich nach dem BWL schon gleich sofort gesagt habe, ja, das ist jetzt das, was ich machen möchte. Da war ich erst so, bin ich erst den klassischen Weg der, ja, im Angestellten, Projektleitung gegangen. Und was mir persönlich, das weiß Peggy auch, immer mir persönlich ganz toll wichtig ist und wofür ich auch versuche, mich im Unternehmerverband und in anderen Gremien sehr stark einzusetzen, ist die Sichtbarkeit von Frauen und besonders die Sichtbarkeit von Frauen in Führungspositionen. Das ist für mich immer Wirtschaft, Wissenschaft, Behörden, was leider, wenn ich aus meinem Auslandsreisen und die sind nicht in Europa, sondern wirklich über den Teich zurückkomme, berichte ich ja immer wieder, wie ausgebremst und zurückgeworfen ich mich hier fühle, wenn ich eben sehe, wie wenig Frauen es leider noch gibt. Und da finde ich, ist das, finde ich, ein wichtiger Tag, der 8. März und auch ein, in Anführungsstrichen, leider im Jahr 2022 müssen wir dieses Thema noch sehr, sehr stark unterstützen und voranbringen und es ist noch nicht die Normalität.
Was braucht es denn, um Frauen für Führungspositionen zu ermutigen? Also weil Sie es gerade auch nochmal so schön gesagt haben, wenn Sie wieder zurückkommen, dann denken Sie, oh je, hier müsste ja eigentlich noch mehr passieren. Was ist es, was aus Ihrer Erfahrung hilfreich wäre?
Was ich erlebe in den unterschiedlichsten Gesprächen, unterschiedlichsten Gremien, dass Frauen sich oft das nicht zutrauen. Das hat mich so irgendwie nachdenklich gemacht, dass Frauen, egal in welchem Alter, immer noch gezweifelt, kann ich das, egal welche Aufgabe. Und ich denke, dass Männer da, ohne das despektierlich oder zu bewerten zu wollen, einfach sagen, ja, tschakka, ich mache das, ich probiere das aus. Da, glaube ich, könnten vielleicht Frauen, wenn wir da diese Schublade aufmachen, ne, das gilt natürlich nicht für alle, mutiger einfach werden und sagen, ja, traut euch das zu, macht das, probiert das aus. Weil ich habe gelernt, wenn wir etwas machen, was wir mit Leidenschaft machen, dann ist man auch erfolgreich. Also dann bereitet man sich sehr gut vor, dann ist man bei der Sache, dann hört man zu und lernt. Und ich glaube, eine hat das vorhin auch gesagt, ja, nach dem Studium wissen wir nichts. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Wir sind da sehr gut und wir können weiter, sag ich mal, unterentwickeln. Also nicht immer so klein machen und irgendwie, sondern sagen, ja, wir sind da, wo wir sind und jetzt geht's weiter. Also ich sage immer, the only way is up.
Ja, genau. Also das war ich ja, die das gesagt hat. Ja. Genau, also das ist eher so dieses Gefühl Theorie und Praxis. Ne? Wie kommt das so zusammen? Also in der Praxis hat man zwar die Studiumwissen, aber natürlich ist in der Praxis, muss man die Dinge anwenden und es läuft dann doch ganz anders. Das Studium ist sehr breit und da, wo man in eine Praxis einsteigt, da braucht man dann einen Bruchteil, aber den sehr in die Tiefe. Das war eigentlich mehr damit gemeint. Ja, mutig, genau, das unterstreiche ich auch. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft insgesamt, und das bezieht Männer wie Frauen ein, das ist die Angst vorm Scheitern. Ne? Das ist bei uns, gibt es einfach so eine große Angst vorm Scheitern. Das wird dann auch ein bisschen die Nase gerümpft und so. Und eigentlich muss man sagen, also wenn man sich das mal umüberlegt, es gibt gar kein Scheitern, weil man geht ja immer wieder mit neuen Erfahrungen raus. Dann hat es halt nicht geklappt. Dann mache ich halt beim nächsten Mal was anders. So, ich habe es ja selbst in der Hand. Und das muss man, glaube ich, wirklich ins Bewusstsein bringen und da wirklich diesen Mut haben und sagen, Fehler passieren, dazu kann ich stehen, das kann ich offenlegen und dann geht's weiter. So, was kann ich nächstes Mal besser machen? So, und dann hurra, mutig weiter voran, ne? Und genau, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, nicht alle Menschen müssen Führungspersönlichkeiten werden und Führungskräfte werden, also auf gar keinen Fall. Aber wenn man irgendwie das in sich spürt und sagt, ich bin hier irgendwie unzufrieden und ich kann das irgendwie alles besser als meine Chefin oder mein Chef, dann bitte schön ran, dann geht das los, ne? Also das ist meist so diese Unzufriedenheit, ne? Genau.
Ja, ich kann das also auch bestätigen. Also Mut braucht man auf jeden Fall. Und das, was man will, soll man auch folgen und versuchen zu tun. Ich finde, dass es bei den Schulen eigentlich schon schief geht. Auch bei der Auftaktveranstaltung von diesem Mentoring-Programm, da hat auch eine Dame gesprochen. Und die hat sich so gewundert, warum die Frauen nicht in Führungsposition kommen. Die sind in den Schulen doch meistens immer die Besten, die Mädchen. Die haben immer die besten Noten und die hören immer am besten zu. Ja, aber das hat wirklich nichts zu tun mit Führung, weil, oder mit einem Team führen oder Führungsposition. Man wird in der Schule so beigebracht, halt dein Mund, sei brav und hab gute Noten und dann kommst du weiter. Aber so, das ist wieder das Theorie und Praxis, so ist es nicht in der Realität. Und ich sage nicht, dass man frech sein muss und immer sein, ne, alles zerstören muss. Aber ja, das ist nicht das realistische Leben. Und du kannst nicht alle Fächer nur einzeln haben und du kannst nicht immer nur still sitzen und deinen Mund halten. Wenn du weiterkommen möchtest und wenn du deinen Traum erfüllen möchtest, ja, dann musst du diesen Mut haben, dann musst du was sagen und du musst deinen Mund aufmachen. Und manchmal brauchst du auch deinen Ellenbogen, um weiterzukommen ins Leben. Und das muss eigentlich viel mehr mitgegeben werden. Aber von alleine passiert das auch nicht. Und auch nicht nur durch brav zu studieren. Da kommt man auch nicht weiter.
Hatten Sie denn Vorbilder?
Ja, ich habe meine Eltern und ja, mein Onkel. Meine Eltern haben einen Landwirtschaftsbetrieb gehabt und ja, bin ich mit aufgewachsen, musste früher natürlich auch immer da helfen und das war für mich auch eine Selbstverständlichkeit. Das waren wir auch ein Familienbetrieb und ich habe meine Eltern immer, ja, die haben es auch mit Leidenschaft gemacht und das war auch immer eine Leidenschaft, dass sie dafür alles gegeben haben. Wir haben als Familie da mitgearbeitet, wir haben da auch von gelebt. Manchmal weniger gut, manchmal auch gut, also je nachdem, wie die Ernte auch war. Und mein Onkel hat ein großes Hotel- und Gastronomiebetrieb gehabt und da habe ich als junges Mädel natürlich immer auch gearbeitet und er war auch immer da. Und ich habe immer diese Leidenschaft bei diesen Menschen gesehen und das hat mich so beeindruckt. Ja, und auch diese Einstellung, was, ja, was die haben, das ist echt eine große Inspiration für mich gewesen, immer noch.
Bei mir war es also meine Familie, mein Papa und meine Oma, also mein Vater ist auch selbstständig, hat sich gleich nach der Wende selbstständig gemacht, hat immer viel gearbeitet und hat auch sehr das geliebt, was er da macht, war da sehr, ist immer noch sehr engagiert. Und meine Oma auch, also die war zwar Lehrerin, also war nicht selbstständig, aber hat immer gesagt, ja, wenn du dein eigenes Geld hast, dann kannst du deine eigenen Entscheidungen treffen. Also das muss ich sagen, fällt mir heutzutage auch immer noch wieder auf, wie schwierig das Thema Frauen und Finanzen ist. Und das hat sie mir so mitgegeben. Meine Oma lebt jetzt leider nicht mehr, aber vielleicht deswegen auch habe ich auch vielleicht Betriebswirtschaft studiert. Das wollte ich sagen, dass sie mich da so geprägt hat, dass wir auch das sagen, was wir möchten, davon wegkommen, dass alle anderen Menschen einen immer mögen müssen. Also ich finde, als Führungskraft müssen Menschen einen respektieren, aber nicht unbedingt mögen. Das ist schwer auszuhalten, ne? Weil man ja gerne, sag ich mal so, man möchte sich mögen, aber man muss eben auch Entscheidungen treffen oder Ansagen machen, die Menschen vielleicht nicht mögen. Und da ist es, glaube ich, schwer. Und das ist im internationalen Kontext nochmal anders, weil da viel mehr diese Beziehung im Vordergrund steht, als jetzt so diese rein fachlichen Aspekte, ne? Also das ist dann auch nochmal interessant, wie dort gearbeitet und verhandelt wird. Und aber das, glaube ich, ist bei uns in Deutschland immer so, diese Schwierigkeiten. Dann wollte ich noch einen Hinweis dazu geben, das sehe ich genauso. In Deutschland ist es ganz schwierig, Fehler und Schuld irgendwie. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, ob das historisch bedingt bei uns so im gesellschaftlichen Gedächtnis ist, das ist in anderen Ländern auch nicht so schwierig. Ne? Da wird nicht mit dem Finger darauf gezeigt, wer hat jetzt Schuld und wieso wurde dieser Fehler sonst jetzt gemacht. Das machen wir auch ganz viel in unseren interkulturellen Seminaren. Das ist bei uns in Deutschland sehr schlimm, also zu scheitern. Und man kann einfach das psychologisch relativ gut umdrehen, indem man sagt, ja, wenn ich aber als Unternehmerin oder als Angestellte, was auch immer, keine Entscheidung oder kein Risiko eingehe, kann ich auch nie was dazu gewinnen. Also das ist klar, ne? Also wenn ich dann immer nur warte, abwarte und dann ist es natürlich, weiß ich nicht, 50-50 Chance, gewinne ich oder verliere ich. Und das ist irgendwie in Deutschland sehr schade, ne? Es gab ja auch dass viele Startups scheitern, aber ich finde, wenn wir dann kein innovatives Umfeld haben und eher sagen, okay, was kann man daraus lernen, als jetzt zu sagen, ja, das war jetzt ein Fehler, also keiner, ne? Das ja, jetzt geht's ist weiter. Leider in ja. unserer Kultur noch so. Das ist sehr spannend, wenn man sich dann immer diese gesellschaftliche Gedächtnis anschaut,
wie lange das noch wirkt.
Ja, genau, weil das ist besonders dann mit den lateinamerikanischen Staaten als Eroberungsstaaten sehr, sehr interessant, wie die da zusammenarbeiten, wie das nachwirkt und das, was ja, dahinter steckt.
Ich glaube so, dass der zweite große Einschnitt war ja auch tatsächlich die Wendezeit, so die ich auch sehr intensiv erlebt habe von meinen Eltern her, wo ja Arbeitslosigkeit und so eine große, große Unsicherheit hervorgerufen hat. Und ich merke auch noch, wie sehr das so nachhalt, also so die eigene Komfortzone, die Sicherheit zu verlassen. So, das ist ein unfassbar schwerer Schritt, weil das so sehr im Gedächtnis sich eingebrannt hat. Und da ist es ganz wichtig, jetzt auch mal zu sagen, es ist jetzt lange her und irgendwie da mehr Sicherheit zu gewinnen auch. Genau.
Wie gehen Sie denn in Ihrem Unternehmen mit Fehlern um? Wie offen gehen Sie mit Fehlern um? Oder wie ermöglichen Sie es den Mitarbeitern, mit den Fehlern umzugehen in Ihren Unternehmen?
Also ich jetzt ganz persönlich sage offen, das habe ich falsch gemacht, das ist mir passiert, so ist es gewesen. Ich frage auch manchmal, woran lag es dann? Ich versuche aber wirklich auch zu vermeiden, und es gibt auch natürlich Personen, die dann auch gern sagen, das war ich nicht, das war der oder die. Ich sage dann oft, das ist gerade nicht wichtig, darum geht es gerade nicht, sondern nur, wie geht es beim nächsten Mal weiter. Natürlich muss man manchmal auch wissen, wer war das, welche Person hat das gerade gemacht, einfach um dann voranzukommen. Aber im Grunde passiert es passiert, und jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln und vorangehen und wieder neu gucken, dass das nicht wieder passiert. Darum geht es ja eigentlich.
Kann ich nur zustimmen, sehe ich genauso. Ich selbst bin, muss ich dazugeben, auch echt perfektionistisch. Also von daher hasse ich selbst Fehler und ich muss da selbst auch an mir arbeiten. Aber ich habe auch kein Problem zu sagen, ja, habe ich Mist gemacht, habe ich nicht drauf aufgepasst, ist mir passiert. Also ich finde es, wie gesagt, nicht schlimm. Ich finde eher, man muss halt schon differenzieren, was sind das für Fehler? Also hat jemand das wirklich gemacht, weil er wirklich schluderig war und nicht gut gearbeitet hat, das ärgert mich dann schon sehr. Also war es, sage ich mal, nicht gut vorbereitet, waren da wirklich schwerwiegend. Manchmal ist es bei Teammitgliedern eher so, die bewerten nur die eine Handlung, aber nicht, welche 23 Folgen dann noch kommen. Und ich glaube, dass wir das als Führungskräfte, deswegen sind wir da wahrscheinlich, dass, ich sag mal, vielleicht eher im Blick haben und uns Gedanken machen, okay, wenn das passiert, was sind dann für Konsequenzen?
Ich sitze jede Woche mit meiner Abteilungsleiter zusammen, also mit Küchenchef, Restaurantleiter, Rezeptionsleiter und so weiter. Bei uns passieren natürlich viele Fehler, weil wir haben auch viele Gäste, und dann kommen natürlich leider ab und zu auch mal Gästebeschwerde vor. Und ich glaube, wir sind auch nicht perfekt. Ich sage auch immer, wir sind nicht perfekt, sondern wir sind echt. Wir haben alle mit Menschen zu tun. Und ja, zum Beispiel die Beschwerden, die besprechen wir auch jede Woche. Und da fangen alle immer sofort sich an zu rechtfertigen, zu verteidigen. Aber ich konnte nicht so viel, aber es war so oder wie auch immer. Aber darüber diskutiert, manchmal wird auch ein bisschen gestritten untereinander, aber zum Schluss wird immer nach einer Lösung gesucht und so, wir wollen, dass das nicht nochmal passiert und wie können wir das jetzt nächste Mal besser machen. Das ist genauso mit Mitarbeiterführung auch, ne? Es gibt auch Mitarbeiter, die natürlich mal was haben, was denen nicht gefällt oder was nicht gut gelaufen ist. Und ich selbst, ich habe immer meinen Kopf so voll, so ich vergesse echt wirklich viel, das gebe ich auch zu. Und dafür entschuldige ich mich dann auch immer sehr, tut mir leid, ich habe es vergessen oder bitte erinnere mich nochmal. Oder ja, ich glaube, man muss selbst auch sagen, ne, dass man mal Fehler macht und dass das passiert. Und muss sich versuchen, dass das oft passiert, aber dass man daraus lernt, was gerade auch so gesagt worden ist.
Genau. Da muss ich unbedingt ergänzen, also ich kenne und liebe das Schloss Basthorst wirklich auch sehr aus Kundensicht und finde das total großartig, und wir kommen privat auch viel, auch so in andere Hotels und Unterkünfte, und sehen da natürlich auch viele Dinge, man vergleicht ja dann auch, und bei Schloss Basthorst fällt mir doch immer mal wieder auf, also ich stand dann mal am Tresen, als daneben gerade eine Kundenbeschwerde war, und der Umgang damit war total souverän und total gut, und das ist eigentlich das Wichtige, gar nicht, dass keine Fehler passieren und keine Beschwerden aufkommen, aber der Umgang war wirklich richtig großartig. Ich freue mich, dass ich Ihnen das jetzt mal persönlich sagen kann.
Dankeschön. Ja, so freut man sich wieder über einen Fehler, die dann wieder gut passiert. Und das sage ich auch immer, alle können Fehler machen, aber es geht um die Art, wie man damit umgeht. Ob das mit Mitarbeitern, mit dem Gast, mit einer Arbeitssache, was passiert ist. Ja, das ist es.
Ich wollte noch mal nachfragen bei den anderen beiden. Sie hatten ja vorhin das Thema angesprochen, dass man auch als Führungskraft nicht gemocht werden muss. So, und dass man das persönlich aushalten muss. Ich glaube, dass das eine sehr große persönliche Herausforderung ist. Wie erleben Sie beide das oder wie gehen Sie damit um? Wie machen Sie das? Wie handeln Sie das?
Also ja, das ist auch so ein Thema, an dem ich rumarbeite immer wieder. Letztendlich lerne ich so rein in den Konflikt, wirklich rein in die Angst, und das Aushalten ist, ich habe auch manche schlaflose Nacht. Ich bin oft klar in der Theorie, und wenn man dann vor den Personen sitzt, und ich muss sagen, wenn eine große Sympathie da ist, fällt es mir umso schwerer, auch nochmal Dinge anzustimmen. Aber letztendlich habe ich immer die Erfahrung gemacht, Klarheit bringt was, und Klarheit am Ende fühlen sich alle irgendwie besser und wissen, woran sie sind. Aber ich entwickle mich da auch noch. Das ist noch so ein Punkt, wo ich noch weiter arbeiten muss. In der Sozialwirtschaft, wir sind ja auch immer irgendwie die Guten. So, das muss man dann auch an der Stelle wirklich mal abstreifen. Und natürlich trifft man unpopuläre Entscheidungen. Das ist so. Damit muss man einfach umgehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Steve Jobs war das. Der hat irgendwie gesagt, wenn du allen gefallen willst, dann wird Eisverkäufer aber nicht Chefin oder Chef. Also das ist einfach so. Ist so sinngemäß, ne? So, und damit muss man einfach dann umgehen. Das ist eben auch eine Seite, die dazugehört. Aber auch dabei lernt man wieder.
Das war für mich auch ein großer Lernprozess, weil ne, man wächst ja auch mit Aufgaben, und ich denke, das war vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren, da wurde ich auch sehr gern gemocht worden von allen und ich wollte alles für meine Mitarbeiter machen, alles Mögliche machen und auf deren Wünsche immer eingehen. Hauptsache, die sind motiviert, es kam mir dieser Fachkräftemangel ja auch immer mehr dazu. Sie glauben, wir müssen sie alle halten, gegen jeden Preis. Und irgendwann war der Preis so hoch, dass ich selbst da sowas von und drunter gelitten habe. Und da habe ich echt gedacht, ja, und ich dachte, ich muss meine Gäste zufrieden stellen, meine Mitarbeiter und ich, mir geht es überhaupt nicht gut. Und meine To-Do-Liste würde immer größer und größer. Und dachte ich, stopp, hier geht wirklich was schief. Und dann kommen wir auch zur Einsicht. Man muss, habe ich echt gedacht, gut, ich muss echt ein richtiges Team aufbauen, die richtige Person, dann soll die richtige Position haben. Und es muss alles gut funktionieren und genau, man muss viel klarer werden und auch seine eigene Grenze und damit auch die Grenze fürs Unternehmen stellen. Und vielleicht ist es einerseits eine unpopuläre Entscheidung, die man machen muss, aber ich bin davon überzeugt, dass letztendlich die Mitarbeiter das als ein sehr großes Vertrauen sehen, dass sie auch wissen, woran die denn sind. Weil wenn man alles zulässt, ja, alles ist gut, ja, dann irgendwann bist du nur ein Spielball für die und dann gibt auch eine bestimmte Unsicherheit dann ab, ne? Und sie wollen letztendlich dann doch alle Sicherheit haben. Und das gibt man den Leuten mit klaren Entscheidungen, klare Strukturen, glaube ich, und Richtlinien und Grenzen stellen auch.
Ich will nochmal ansprechen, es gibt ja so den Spruch, dass Führen oder Führung einsam macht. Erleben Sie das auch so? Leben Sie damit? Oder haben Sie sich da irgendwie was anderes arrangiert, dass es dann doch nicht so einsam ist? Wie erleben Sie das, Frau Timmermann?
Also ich erlebe das nicht so tatsächlich. Ich kenne den Spruch natürlich auch und also ich bin jetzt auch nicht diejenige, die da im Elfenbeinturm sitzt und einsame Entscheidungen trifft. Ich glaube, das hat man auch ein bisschen selbst in der Hand. Also ich bin schon auch so, dass ich mir gern auch, also ich bin nicht diejenige, die sich überall am besten mit auskennt, gar nicht, ganz im Gegenteil. Und dann hole ich mir eben die Fachleute, die Leitungskräfte, Teammitglieder ran und wir stimmen uns ab und dann kann ich sagen, so oder so, ne? Also das, wenn man einsame Entscheidungen treffen will, dann ist man vielleicht auch einsam. So, und ansonsten auf der Ebene suche ich mir eben auch, ich suche ganz intensiv auch den Austausch, auch ganz aktiv, auch wenn mir interessante Menschen begegnen, wo ich denke, Mensch, da kann ich was lernen. So, dann schreibe ich die an und frage, können wir uns mal austauschen? Das ist irgendwie interessant, was sie da so machen. Und dann tauschen wir uns sehr, sehr offen aus. Also ich gehe auch mal sehr schnell, sehr offen ran. Und dann, glaube ich, funktioniert das auch gut. Also von so her, man hat das, glaube ich, auch selbst so ein bisschen in der Hand, ob man einsam ist an der Stelle. Was man allerdings schon ist, man steht auch immer auf der anderen Seite als alle anderen. Das allerdings schon. Man hat einen anderen Blick auf die Dinge. Deswegen weiß ich auch meine Angestelltenjahre auch sehr zu schätzen. Ich weiß eben auch, wie die Seite ist. So, das finde ich auch wichtig, das im Blick zu behalten. Finde ich auch, also es hilft mir in meinem Erfahrungsschatz.
Genau, ja, das sehe ich auch so. Und ich habe, wie gesagt, auch meine sehr gute Abteilungsleiter und mit denen spreche ich auch alles und letztendlich frage ich die auch um Infos, wie seht ihr das, wie würdet ihr das machen? Letztendlich muss ich dann wohl das entscheiden, aber indirekt haben die das eigentlich dann auch entschieden. Und wir können uns auch sehr offen miteinander austauschen. Das Einzige, ne, was Sie sagen, Frau Zimmermann, das ist schon, ich kenne auch die andere Seite, habe viel in Gastronomie gearbeitet, von Spülkraft, Zimmermädchen bis Kellnerin. Aber was die Mitarbeiter meistens nicht kennen, ist, was Frau Kohlmann gerade gesagt hat, wenn ein Fehler passiert oder irgendwie jetzt, wir haben gerade Pandemie gehabt oder was jetzt mit Russland und Ukraine passiert. Ja, ich bin auch schon wieder 5 Schritte weiter. Denke ich, meine Güte, ne, wir haben heute zu hören gekriegt, ne, Gas kann erstmal nicht geliefert werden von das Hotel. Ja, dann, ne, das sind natürlich Sorgen, die gleich hochkommen, die natürlich ein Mitarbeiter jetzt nicht hat. Aber dafür habe ich, wie gesagt, meine Eltern oder ich habe 2 ganz gute Freundinnen und andere Runde, ne, Peggy, wo wir uns immer treffen. Da kann man solche Sorgen auch wieder austauschen und das tut mir selbst immer sehr gut, weil ich muss mich da auch wirklich darüber aufstaufen. Das tut mir gut.
Ja. Das ist ja der Vorteil, wenn auch die Führungsfrauen und auch die Klassefrauen untereinander sich vernetzen. Das möchten wir ja ebenso mit der Kampagne erreichen. Es ist ja nicht unbedingt, dass nur unsere angehenden, unsere potenziellen Führungsfrauen von euch lernen soll, von euren Erfahrungen Nutzen ziehen sollen, sondern auch wir möchten ja auch erreichen, dass ihr euch untereinander auch austauscht. Und ich glaube, das schaffen wir mit diesen Plattformen und mit diesen Formaten, die wir anbieten, recht gut.
Wir nennen hier gerade schon so ein paar Rahmenbedingungen, die es braucht, um mehr Frauen in Führung zu bekommen. Wir haben vorhin schon die Schule angesprochen und die Vorbilder, männlich-weibliche Vorbilder in der Kita. Was gehört denn noch dazu? Welche Rahmenbedingungen würden das noch befördern? Was fällt Ihnen da noch zu ein? Also nicht, was die Frauen noch mehr machen könnten, da haben wir schon drüber gesprochen, sondern Welche Rahmenbedingungen müssten noch stimmiger?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich halte da auch immer nichts davon, dass Frauen irgendwie noch mehr und noch irgendwie was anders machen müssen und irgendwie da noch schauen oder so, sondern es gibt ja dieses Theorie oder Modell auch der Unconscious Bias. Ich habe das oft erlebt. Ich habe auch zum Beispiel bei der IHK gesagt, ne, es gibt komplette Konferenzen, wo nur Männer sind, die Referenten sind. Und sogar die Moderation wird vom Mann übernommen, wo ich sage, es gibt auch so ein englisches Zitat, also nur was man sieht, kann Wirklichkeit werden. Und wenn ich immer nur unbewusst, ich sag mal, dieses Yale-Pale-Mehl-System sehe, also weiße, reiche Männer, dann schafft das natürlich eine gewisse Umfeld. Und da gehören eben alle Menschen dazu, zu sagen, so, wir brauchen da Vielfalt. Also die Führung, die erste, zweite Ebene muss den Querschnitt der Bevölkerung abdecken. Und solange das nicht ist, wenn aber unsere Ministerpräsidentin, die schon sehr dafür ist, auch wieder in dieselbe Falle tappt, bewusst oder unbewusst, ich weiß es nicht. Also 3 Männer, die den wichtigsten, also die mit Geld, Wirtschaft und Innen, also das sind die, wo Politik gemacht wird. Das ist jetzt nicht despektierlich eurem Sozialministerium gegenüber, was genauso wichtig ist, aber das könnte ja auch ein Mann machen. So, aber da wird immer, wie Schröder gesagt hat, ne, Altkanzler hat ja gesagt, ja, das Gedöns, ne, das war ja früher das Familienministerium. So, damit hat man es ja schon abgewertet. Aber ich kann dir lange Rede kurz sehen. Ich kann dir da leider keine komplette Systemlösung anbieten.
Was ich selbst oft erlebe, ist, ich bin selbst Mutter von 4 Kindern und viele Frauen, die Führungspositionen haben, möchten oft ein Problem. So sehe ich das oft, dass sobald man schwanger ist oder ein Kind kriegt, oh, dann hört meine Welt auf, jetzt kann ich gar nichts mehr und ich kann nicht mehr führen, weil ich habe ja mein Kind und ich liebe meine Kinder hundertprozentig, wirklich. Und alle Mütter tun das. Aber es ist nicht schlimm, um als Mutter zu arbeiten. Und es ist auch wirklich nicht schlimm, um als Führungsposition oder Unternehmen zu führen. Und es fängt wirklich an mit der eigenen Organisation. Ne, wie sieht mein Alltag aus als Führungsperson? Das fängt an mit meiner eigenen Führung. Wie organisiere ich meine Kinder? Wie organisiere ich alles zu Hause? Und dann kommt der Betrieb. Wenn ich das alles organisiert kriege, dann klappt das andere auch. Und ja, ich mache morgen zu Hause noch eine Stunde Arbeit und bringe meine Kinder weg und dann mache ich abends, wenn ich zu Hause bin, und wenn alle im Bett liegen. Das ist halt so. Es ist nicht ein Standardjob von 8 bis 16 Uhr und den Rest habe ich irgendwie frei. Das ist auch nicht so, auch dieses Bild. Aber ich muss auch nicht 80 Stunden in der Woche arbeiten. Ich verteile meine Arbeit einfach über 7 Tage die Woche und dann habe ich zwischendurch immer mal Zeit für meine Kinder oder ich habe Zeit für mich oder was auch immer und dann habe ich auch wieder mehr Zeit für meinen Betrieb. Und ich glaube, das muss viel mehr besprochen werden, weil die meisten wirklich denken, ich kriege ein Kind, so, jetzt kann ich gar nichts mehr. Und das finde ich der reinste Unsinn. Und was natürlich auch echt kompliziert ist, Elternjahr alles gut, aber wenn die Elternjahre auf 2 Jahre verschoben werden, dann wird es, finde ich, auch einen Teil unmöglich gemacht, um dann doch eine Führungsposition zu machen. Wenn du 2 Jahre zum Betrieb raus bist, ja, dann finde ich, verlierst du auch viel. So, das musst du selbst immer abwägen, was ist einem auch wichtiger. Ich finde, das Allerwichtigste ist, man kann wirklich eine Führungsperson sein oder Position haben und auch Kinder haben. Weil ich glaube, Kinder erziehen ist genau das Gleiche wie Mitarbeiter führen. Also es hat sehr viel Ähnlichkeit und so kann man beide eigentlich sehr gut machen.
Und Timmermann, was fällt Ihnen noch ein?
Ja, also die Rahmenbedingungen, das sollen wirklich auch andere Menschen sagen, dass ganz viel drüber gesprochen werden. Da muss noch viel passieren, gar keine Frage. Aber ich glaube, ganz viel ist Bewusstsein, 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 Bewusstsein. Und ich bin da längst nicht am Ende. Ich werde auch ertappt bei Dingen, die mir dann auch wieder rausrutschen und passieren. Da denke ich dann viel drüber nach. Ich glaube, es ist wirklich so, die beste Person für den Job. Und das darf dann auch mal ein Männerüberhang sein. Es dürfen aber, darf beim nächsten Mal auch wieder ein Frauenüberhang sein. Also die beste Person zu dem Zeitpunkt für den Job. Das wäre doch schön so, wenn wir irgendwann das Thema gar nicht mehr hätten. Und da will ich gerne hin. Und das ganze große Gender-Thema, ich spreche immer viel im Haus von meinem Gender-Herz. Das ist so leider so negativ besetzt. Aber das durch die Diskussion macht es einfach bewusst. Und Sprache ist auch so verräterisch. Und wenn man eben, das ist so einfach, statt Ansprechpartner, Ansprechperson zu sagen. Das tut überhaupt gar nicht weh. Und zack, ist es geschickt gegendert und fertig. Ich bin auch nicht dabei, alles mitzumachen, was im Moment da so ist. Ich gucke da sehr genau, wie kann man es machen. Aber Sprache macht ganz, ganz viel Sichtbarkeit und Sprache. So, und das macht ganz viel bewusst und setzt so kleine Punkte, um auch wirklich so einen Anker zu setzen in den Köpfen.
Sehe ich genauso. Also finde ich auch ganz wichtig, gerade nochmal um in dieser internationalen, also gerade weil ich spreche auch Englisch und Spanisch fließend. Und ich finde, mit Sprache kann man sehr einfach Respekt zeigen, also nicht nur in der deutschen Sprache. Und das ist mir auch, sehe ich genauso wie du, ist mir auch immer sehr wichtig. Aber ich habe auch eine Projektleiterin eingestellt, die hat 3 Kinder. Und ich wollte auch bewusst eine Dame mit Kindern, also dass man eben nicht, auch selbst wenn sie vielleicht mal krank ist oder die Kinder mal krank ist, ich finde wichtig, hat man Lust auf die Stelle, hat man Lust auf die Arbeit und wie arbeitet man dann und wie bringt man sich ein? So. Und ich glaube, heutzutage sowieso mit diesen 40-Stunden-Verträgen hat sich das total überholt. Ich finde auch, jeder sollte so seine Arbeit gestalten, gerade zumindest in diesem organisatorischen Umfeld. Das mag im Produktionsprozess also anders sein. Und ich glaube, dadurch weichen wir auch diese stringent oder strengen Führungsanforderungen auf, indem eben mobiles Arbeiten oder eben auch mal früh oder mal eine Stunde abends noch möglich ist, dass man es aufweicht und nicht dieses typische deutsche 9-to-5 im Büro. Mhm. Hoffe ich, hat sich durch die 2 Jahre Pandemie vielleicht auch ein bisschen erledigt jetzt langsam.
Ja, das will ich sehen, wie das dieses klassische Denken wirkt für eine Führungsperson, ne, dass die Arbeitgeber vielleicht auch da mehr dran nachdenken. Ich habe eine Spa-Leiterin, die hat 2 Kinder und arbeitet 30 Stunden. Und ich sage auch, du wirst nicht bezahlt für deine Anwesenheit, du wirst bezahlt für deine Verantwortung. Und wenn du das in 30 Stunden schaffst, ist das prima. Wenn du Stellvertreter oder Vertreterin brauchst, ist das auch gut. Ne, Hauptsache, dein Laden, also ihr Wellnessbereich, läuft. Und ich glaube, so flexibel muss man als Arbeitgeber dann auch damit umgehen.
Mhm. Frau Timmermann. Ja, und ich freue mich auch nach und nach, dass es auch so bei Mitarbeitenden so nach und nach, also wir sind fast alles ja Frauen hier, auch nach und nach mehr kommt, nee, mein Mann nimmt gerade die Kinderkrankentage. Also man sagt immer dazu, ich habe da eine Frau mit 2 Kindern, mit 3 Kindern, ich habe einen Mann eingestellt mit 3 Kindern, sagt man ganz selten, weil dieser Automatismus da ist, der Mann nimmt eben die Kinderkrankentage nicht, oft da ist. Aber das ist, glaube ich, bei uns nach und nach einfach nicht mehr so. Das wird so, zieht sich so langsam durch. Nee, mein Mann hat geprüft, diese Woche geht es bei ihm nicht, aber nächste Woche ist er im Homeoffice, da übernimmt er. Das finde ich total großartig, sowas zu hören, da freue ich mich einfach. Aber das ist ein langer Prozess, muss man so sagen. Und ich selbst habe natürlich selbstverständlich immer die Kinderkrankentage genommen. So, das war halt so.
Ja, und als Frau muss man auch mal wissen, es ist auch nicht schlimm, dass ein Kind vielleicht kann eine Nachbarin helfen oder Oma oder Opa. Es ist wirklich nicht schlimm, wenn die Kinder mal in andere Haushalte sind oder ihnen kommt ein Baby sitzen. Das ist auch so ein Ding, ja.
Ja, ja. Das stimmt. Ich hätte gerne noch von Ihnen gewusst, was hätten Sie rückblickend gerne vorher gewusst?
Nichts, dann hätte ich nicht gemacht. Ah, nein.
Oh, okay.
Ich glaube, man muss alles gar nicht wissen, aber dann kriegt man vielleicht auch Angst oder man denkt über alles nach. Das ist, was wir am Anfang gesagt haben. Wir haben eine Ausbildung oder Studium gehabt und dann ist man erstmal überzeugt, dass man alles kann und dann... Ja, das Learning by Doing, es ist eine Erfahrung. Ja, ich wollte immer ein eigenes Hotel führen und ich wollte unbedingt immer 4 Kinder. Und jetzt habe ich beide und ich habe auch echt oft gedacht, Marion, was hast du dabei gedacht? Wie kannst du so blöd sein? Das ist einfach 4. Aber dann wäre es, ja gut, jetzt habe ich es so. Und ja, dann lernt man auch damit umzugehen, das zu planen, zu organisieren, ja, dass man selbst auch weiterkommt. Und manchmal fällt man auf die Nase, aber dann muss man wieder aufstehen und weiter und lernen. Mhm. Ja, ich glaube, die Erfahrung ist das Allerwichtigste. Mhm. Ja.
Was sagen die anderen beiden? Was hätten Sie rückblickend gerne vorher gewusst?
Also mir fällt dazu auch wirklich nichts ein. Also Okay. Ich nehme das so, wie es jetzt ist. So. Und ja, also ich gucke wirklich dann eher so voran. Also es ist nicht so, dass ich nicht über die Vergangenheit nachdenke, aber jetzt, dass ich was vorher wissen möchte.
Okay. Ja, sehe ich auch so. Also ich liebe auch alle Erfahrungen, die ich gemacht habe, egal ob die jetzt positiv oder negativ sind oder waren. Weil ich sage, das ist das Leben. Also das Einzige, was ich vielleicht früher gehabt hätte, noch mehr, oder das gilt vielleicht auch für andere Frauen auch, mehr diesen Mut und das Selbstbewusstsein. Also dass wir nicht so sehr an uns zweifeln, auch an Entscheidungen nicht zweifeln und sagen, oh Gott.
Das kann ich auch echt bestätigen, genau. Weil das Selbstbewusstsein, das war bei mir in Anfang auch ganz schlimm eigentlich. Und weil ich mich doch auch eher, ne, ja, nein, die Männer haben ja dann doch immer recht und meine Mutter hat immer zu mir gesagt, folg deinem eigenen Kopf und deinem Bauchgefühl. Und das habe ich jetzt nachhinein, jetzt mache ich das schon 18 oder 19 Jahre, ist es 99% immer richtig gewesen, dass ich nachhinein immer gedacht habe, oh, hätte ich das doch gedacht, wie ich gedacht habe oder wie ich meinte. Und ja, und das ist, ich glaube, das muss man auch echt oft einfach folgen, seinen eigenen Kopf.
Jetzt sind Sie alle drei auch noch als Mentorin aktiv oder im Mentoring aktiv beim Mentoring-Programm Aufstieg in Unternehmen. Welche Rolle spielt Mentoring in Ihrem eigenen Unternehmen?
Doch ja, ich habe ja im Moment nicht, aber ich habe, wovon ich gerade gesprochen habe, auch im Wellness-Bereich und auch andere Damen, Frauen bei mir im Unternehmen, die haben das bereits auch gemacht. Und wir machen das sogar auch bei uns intern. Ich habe zum Beispiel einen Küchenchef, der muss durch die Küche leiten und mag kochen, aber dazu gehört auch Mitarbeiterführung und Organisation, die Bestellungen, Verwaltung, das gehört auch mit dazu. Nein, das mag ein Küchenchef natürlich überhaupt nicht. So, jetzt habe ich zwei Damen aus dem Büro, die unterstützen ihn dabei und die helfen ihm dann auch ein bisschen mit, wie kann man ein Mitarbeitergespräch mehr führen oder was ist denn wichtig. Also. Und auch wenn jemand bei uns eine Ausbildung gemacht hat und die meisten übernehmen wir dann auch und ne, viele möchten auch immer weiterkommen im Unternehmen, dann machen wir auch einen Entwicklungsplan, was sie dann die nächsten zwei Jahre machen können und wir begleiten diese Personen auch intern sehr viel, so mit eigenen Abteilungsleiter, aber auch als auch mit externen Schulungen und so weiter. Man muss ja, glaube ich, immer auch an der Hand nehmen und begleiten. Und das ist immer, finde ich, sehr wichtig.
Genau, also ich habe jetzt meine zweite Mentee mit einem Jahr oder zwei Jahren Pause dazwischen. Und es hat jetzt nicht so die direkte Auswirkung in unserem Unternehmen, aber es ist schon so, dass ich unfassbar viel auch mitnehme und unfassbar viel lerne und das natürlich indirekt dann auch wieder Auswirkungen hat. Also wir unterhalten uns ja viel und da merke ich einfach so den Unterschied. Sie arbeitet halt in einem sehr großen Unternehmen und das ist gegen uns so als eher so mittel- bis kleines Unternehmen so einfach so eine ganz andere Welt und halt Wirtschaftsunternehmen, freie Wirtschaft ist anders als Sozialwirtschaft und da lerne ich auch unfassbar viel und das sind beides so eine totalen Powerfrauen irgendwie. Also wir passen auch sehr gut zusammen, da freue ich mich immer drüber und das ist einfach was ich total gerne mitmache und da einfach ja wirklich viel mitnehme. Ich fahre jetzt auch direkt danach wieder zum Treffen mit ihr, freue ich mich auch schon drauf.
Ja. Ich habe jetzt aktuell unterstütze ich ja die das Mentoring eher so mit Kontakten und Infos. Ich habe aber selbst schon also als Mentee an dem Programm vor Jahren teilgenommen. Also von daher kenne ich auch die andere Welt und von daher, ich finde das immer schön, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass wir auf Augenhöhe lernen, also egal auf welcher Seite man sitzt. Und da kann man sich immer unterstützen, egal in welcher Position und welche Erfahrungen man schon gemacht hat. Und von daher finde ich besonders dieses Cross-Mentoring-Programm sehr gut. Ich hatte damals auch bewusst einen männlichen Mentor. Also das fand ich auch, um so ein bisschen mehr in die Welt der männlichen Netzwerke so, das besser zu verstehen. Von daher hat mir das selbst sehr gut geholfen.
Gibt es noch Anliegen, die Sie loswerden wollen an die Hörerinnen, an die jungen Frauen, die an ihren Lippen hängen?
Ja, da muss ich ja gleich reinhaken. Und an vielen männlichen Hörer, die das hoffentlich auch alle hören.
Ja. Sehr gut. Und ja, natürlich allen Alters, ne? Also von daher.
Ja, genau.
Ich kann immer einen, oder was ich gerne als Tipp gebe, vernetzt euch, egal in welcher Branche und in welcher Ebene. Vernetzt euch, auch wenn vielleicht der Kontakt in dem Moment nicht gleich euch weiterhilft, aber vielleicht im halben Jahr denkt ihr mal dran, ach Mensch, da war doch was und den frage ich. Und was ich auch gerne weitergebe, ist, Netzwerken heißt immer geben und nehmen und nicht nur gucken, was habe ich davon. Das ist immer relativ kurzfristig und wenn man mal etwas teilt, dann bekommt man an anderer Stelle auch etwas wieder.
Was ich gerne noch sagen möchte, also wir sind sehr natürlich für Frauen in Führungspositionen, das bin ich auch, aber ich bin eigentlich noch mehr für so gleiche Berechtigung. Also ich finde, es muss immer eine gute Bilanz sein. Ich brauche definitiv auch Männer an meiner Seite, ich brauche auch Frauen an meiner Seite. Ich finde, wir brauchen einfach beide. Und was auch was diese Mentoring angeht, da würde ich mir sehr wünschen, dass vielleicht doch mehr Männer auch integriert werden, weil wir Frauen bringen viel bei, wir tauschen uns viel aus, aber es wird halt eine andere Führungskultur werden, wenn mehr Frauen da kommen. Und da finde ich, da müssen die Männer, die müssen mit dazukommen. Und ich glaube, auch was Frau Kohlmann sagt, sie waren Mentee und sie wollten unbedingt auch einen männlichen Mentor. Ich glaube, wenn Frauen und Männer sich mehr über Führung auch austauschen, dann wird das, glaube ich, das Thema noch mehr in Selbstverständlichkeit irgendwann und auch sehr interessant, weil ein Mann denkt doch anders als eine Frau. Aber das ist ja das Schöne daran, dass wir von den anderen auch lernen können und wir brauchen einen anderen.
Genau, und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch wirklich, Männer und junge Männer und männliche Kinder, Jungs auch zu stärken. Also das ist ja auch einfach eine Stärke, das alles als Normalität zu nehmen. Und ich denke auch oft drüber nach, natürlich geht es jetzt erstmal darum, Frauen in Führungspositionen zu bringen, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Aber ich glaube, es wäre bestimmt auch interessant für einen männlichen Mentee von einer weiblichen Mentorin zu lernen. Also da den Blick in die Richtung auch wieder zu öffnen. Das gehört jetzt nicht zu dem Programm, aber so grundsätzlich finde ich den Austausch, genau, das möchte ich auch unterstreichen. Das ist total wichtig in jede Richtung. Und viele meiner Netzwerke sind auch wirklich bunt gemischt, so wie es sein soll, weil nur das ist ja wichtig bei dem Austausch. Genau.
Peggy, hast du noch was, einen wichtigen Tipp, den du auch aus deiner Begleitung von fast 500 Mentees...
Ja, einen richtigen Tipp. Also ich sag mal, in Bezug auf die Kampagne, das, was wir hier hören, diese Geschichten, diese Biografien von euch, man kann sie, glaube ich, bildlich oder rein auf einer Homepage kann man sie vielleicht gar nicht so abbilden. Aber das, was wir machen, was ihr macht, indem ihr über euch erzählt, über das, was euch im Leben begegnet ist. Und ich glaube, das ist für die Mentees wichtig, darüber zu hören. Einfach ins Gespräch zu kommen, so wie ihr schon gesagt habt, Netzwerken, ne, Frauen stärken, Frauen und das kann man auch übers Netzwerken sehr gut machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt und die Probleme oder diese Herausforderungen, die Frauen alltäglich haben in ihrem Job als Führungskraft, die euch ja auch begegnet sind. Ich glaube, das ist das, wo wir uns auch gegenseitig und wo die Frauen sich auch gegenseitig unterstützen können. Ich glaube, wenn wir das schaffen mit solchen Formaten wie das Mentoring-Programm, wie die Kampagne, ich glaube, dann können wir was ganz Großes auch hier in Mecklenburg erreichen.
Sehr schönes Schlusswort, Peggy.
Und als Abschlussfrage haben wir noch die Frage, was bedeutet Ihnen der Internationale Frauentag, der 8. März?
Internationale Frauentag habe ich ja ehrlich gesagt erst hier in Deutschland kennengelernt. In Holland wird das nicht gefeiert, das war neu für mich. Ich muss sagen, wie gesagt, ich bin sehr für Gleichberechtigung. Man muss nicht unbedingt die Frauen im Vordergrund sehen, aber wenn man so natürlich in die Geschichte schaut, wenn wir vor 100 Jahren haben wir nicht nochmal Stimmrecht oder Wahlrecht heißt das, dass Frauen eigentlich überhaupt nicht gesehen wurden, das sind natürlich schon einen riesen Schritt voraus. Es gibt noch viel zu tun, auch besonders was Frau Kohlmann auch immer wieder nach vorne bringt. Und wenn man es international sieht, in andere Ländern, in Mittenosten zum Beispiel, was da noch viel mit jungen Mädchen passiert oder Frauen unterdrückt und so, das ist natürlich alle noch tausendmal schlimmer, als wie es bei uns ist. Und das finde ich eigentlich das Allerwichtigste am Frauentag, dass das irgendwann hoffentlich doch auch mal aufhört.
Ja, also für mich hat der in der Praxis jetzt auch nicht die wahnsinnige Bedeutung. Es wird jetzt nochmal spannend, wenn es ein Feiertag wird. Aber ansonsten, es ist einfach so ein Tag nochmal, was ich vorhin schon sagte, Bewusstsein, 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 Bewusstsein. Das ist so das. Deswegen ist der Tag wichtig. An dem Tag hält mal ganz kurz inne und denkt mal nach, so wie an anderen Feiertagen natürlich auch. So von so her, glaube ich, ist es schon ein wichtiger und bedeutender Tag. Aber so richtig die Alltagsrelevanz hat er jetzt nicht für mich.
Ich finde ihn auch super wichtig, gerade natürlich, was ich immer gerne mag, wenn es international noch sogar ist und dass wir uns, egal in welchem Land, die Frauen gegenseitig unterstützen, also Empowerment machen und in Zukunft weiter vorangehen und egal welche Position oder welche Sprache, dass wir uns miteinander vernetzen, voneinander lernen und uns gegenseitig unterstützen. Und da möchte ich mir auch nochmal danke für die Organisation, danke für die Idee und danke, dass es das Mentoring gibt und dass ihr euch dafür einsetzt und unterstützt.
Stimmt.
Chaka.
Ja.
Dann danke ich Ihnen, dass Sie dabei waren heute. Herzlichen Dank, dass Sie mit uns geredet haben. Und ja.
Gerne, danke schön.
Gerne, danke auch.
Das war unser Gespräch mit ganz persönlichen Einblicken dreier starker Frauen über Vorbilder, Fehlerkultur, Karriereweg und Führungsalltag. In den Shownotes ist die Homepage zu der Klassefrauen-Kampagne verlinkt. Dort gibt es noch weitere Porträts von Klassefrauen mit Führungsverantwortung in Wirtschaftsunternehmen aus MV. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuklicken. Es ist sehr interessant, über die Frauen zu lesen. Dann bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge Mentoring im Ohr, der Podcast aus MV. und vielen Dank fürs Zuhören.